Herzlich willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Mein Name ist Christoph Glaser und ich hatte in den letzten 20 Jahren zusammen mit meinem großartigen Team das Privileg, mit über 500.000 Mitarbeitern und Führungskräften im Bereich Coaching und Training zu arbeiten. Und ihr wisst, in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in ihrer Domäne Außergewöhnliches geleistet haben. Und ich glaube, Roland, das trifft nun wirklich auf dich zu. Es freut mich sehr, dich bei uns zu haben und ich werde dich gleich intensiv vorstellen. Ich möchte mich hier mit Menschen unterhalten, die Außergewöhnliches geleistet haben und sie fragen, was treibt dich an? Was inspiriert dich? Was haben sie über das Leben gelernt? Wie gehen sie mit Herausforderungen um? Und vor allem, was können wir von diesen außergewöhnlichen Menschen, was können wir jetzt in diesem Podcast von dir, Roland, lernen? Und ich versuche dich mal vorzustellen, Roland. Du hast schon so viel geleistet in deinem Leben. Du bist heute Schmerzspezialist. Ja? Du hilfst Menschen, mit Schmerzen umzugehen. Deine Lebensaufgabe ist es, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien. Finde ich großartig. Und du machst das seit über 35 Jahren. Und dein Ansatz, das ist schon ganz speziell, ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Und du erreichst damit Millionen von Menschen. Ich möchte mal ein paar Zahlen nennen. Ihr habt, die Petra und du, deine Frau, über 1,9 Millionen Menschen, die euch auf YouTube folgen. Ja, ihr habt diverse Awards gewonnen, auch in diesem Jahr von YouTube selber. Täglich folgen euch über 1,5 Millionen Menschen, machen mit euch die Übungen, profitieren von dem, was ihr macht. Und ihr habt zusammen 19 Bücher geschrieben, die meisten von ihnen Bestseller. Und einige davon in unterschiedlichsten Sprachen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, da sein zu dürfen.
Ja. Und jetzt ist ja folgendermaßen, vor mir sitzt ein extrem, ihr habt es gehört, erfolgreicher Unternehmer, ein Schmerzspezialist, der Millionen von Menschen geholfen hat, ein YouTube-Star, ein Bestseller-Autor. Und ich habe dich ja selber, das möchte ich euch erzählen, auch als Patient kennengelernt. Ja? Also vor rund 2 Jahren über unterschiedlichste Wege bin ich zu dir, Roland, gekommen und ich saß da und du hast mich befragt und einerseits habe ich gemerkt, wie kompetent du bist und andererseits hat sich daraus auch ein ganz spannendes Gespräch über das Leben im weitesten Sinne ergeben, ein Gespräch, das wir jetzt eben weitergeführt haben in dieser Situation, die ich auch als Freundschaft bezeichnen möchte. Und deshalb möchte ich dich fragen, zu Beginn dieses Podcasts, wer bist du eigentlich wirklich?
Wer bin ich? Eine sehr gute Frage. Wer bin ich wirklich? Ich glaube, ich bin jemand, ich weiß nicht, ich könnte jetzt 1000 Sachen sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich so mein Leben zurückblicke, mir ging es immer darum, Neues zu entdecken. Mir ging es darum, zu helfen, mir selbst und anderen, Umstände zum Positiven zu verändern. Ich war immer so ein Verbesserungstyp. Also als ich jung war, könnte man fast sagen, ich war so ein Revoluzzer. Ja? Ich habe immer für das Gute, was ich damals dafür hielt, wollte ich immer einstehen und habe dafür mich einfach engagiert. Ich glaube, das ist halt über die verschiedenen Dinge hinweg, die ich im Leben gemacht habe, so das Gemeinsame an den ganzen Sachen, die ich tat.
Ein Revoluzzer, jemand, der aufbegehrt hat, jemand, der auch so die Regeln des Spiels verändert hat. Und das hast du ja auch sicherlich im Umgang mit Schmerzen. Und eins ist ja klar, niemand von uns wird als YouTube-Star geboren. Gab es damals noch nicht, ist klar. Aber du hast dich dahin entwickelt.
Ja.
Vielleicht kannst du uns mal auf diese Reise mitnehmen.
Ja.
Das hat ja begonnen, wenn ich mich
richtig... Mit 9 Jahren hat das begonnen.
Erzähl mal.
Mit 9 Jahren hat das begonnen.
Ja, eigentlich muss ich dazu sagen.
Okay. Weil mit 9, als kleiner Junge, habe ich angefangen, Judo zu trainieren.
Okay.
Das war mein Einstieg in die Kampfkunst.
Ja.
Und das ging mein Leben lang weiter und hat mich ganz, ganz lange begleitet, bis vor wenigen Jahren, als ich dann über die Schmerztherapie einfach immer weniger Zeit dafür hatte. Und da fing es schon mit dem immer Besseres suchen, mich weiterentwickeln, immer gucken, was gibt es für neue Möglichkeiten. Da fing es schon an, weil ich habe nach 10 Jahren Judo, habe ich dann Karate gemacht und Taekwondo gemacht und wollte mich immer weiterentwickeln. Und es ging mir gar nicht darum, Verschiedenes kennenzulernen. Mir ging es immer darum, wenn ich etwas tue, dann tue ich das, weil ich davon überzeugt bin, das ist zu diesem Zeitpunkt das Beste. Sobald etwas kommt, was besser ist, bin ich ganz schnell im Loslassen und widme mich den Sachen, die besser sind. Ich bin so ein ewiger Optimierer gewesen, auch in meinem eigenen Training. Ich habe so ein Lebensmotto, dass ich alles, was ich tue und was ich wiederholt tue, jeden Tag besser tun möchte. Mhm. Ja, das ist ganz spannend, weil dadurch wird das Leben spannend. Ja. Ja? Wenn man sich jeden Tag fragt, wie habe ich das denn letzte Woche gemacht, oder wie ich es zum letzten Mal gemacht habe und dann den Plan hat, ich möchte es besser machen und das auf alles überträgt. Also das hat bei mir für unglaublichen Fortschritt gesorgt, kann ich so sagen.
Also ich stelle mir gerade vor, der junge Roland mit 9 Jahren schon in der Kampfkunst. Später hast du ja in einer Autowerkstatt gearbeitet.
Ja, das kam später. Ich habe also im Grunde genommen so 2 Laufbahnen gehabt. Eine private, die Kampfkunstlaufbahn und eine offizielle Abi gemacht. Ja. Bei der Bundeswehr war ich. Und dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also Fachrichtung Maschinenbau. Mhm. Und das alles hat ganz viel mit der Schmerztherapie zu tun. Weil, ach so, und das mit der Autowerkstatt, das war dann so eine Zwischenetappe, als ich mit einem Freund, der damals rein Maschinenbau studiert hat, der war dann fertig vor mir. Und als er seine Meisterbefähigung hatte, da haben wir eine Werkstatt eröffnet und haben ganz vielen Studenten geholfen. Und da war das auch wieder, weil wir wollten den Studenten, die hatten alle das Problem, kein Geld zu haben, aber Autos, die durchgerostet waren. Und viele dieser Autos hätten eigentlich auf den Schrott gemusst, weil es wäre zu teuer gewesen, dies zu reparieren. Und da haben wir uns überlegt, wir als Maschinenbauer können ja eigentlich Bleche selber herstellen und schweißen. Und dann war ich der Schweißer vom Dienst. Ja. Das ging über ein paar Jahre und wir haben den ganzen Studenten geholfen mit praktisch der Aussage, wir machen es für die Hälfte. Ja. Und der TÜV ist verzweifelt, weil der TÜV damals hat immer kam mit einem großen Schraubenzieher und wollte dann die Träger durchstechen nach dem Motto, das Auto geht nicht mehr. Und da ist der Schraubenzieher nicht durchgekommen, weil wir das alles so gut repariert hatten. Und deswegen die Autowerkstatt. Aber das war mir dann irgendwann auch, das war ein guter Ausgleich zur Theorie des Studiums, weil Maschinenbau ist ein heftiges Rechenstudium, da ist viel Mathematik und sonstigen Geschichten. Und da war das ein guter körperlicher Ausgleich. Ja. Aber dann wurde es auch durch die Kampfkunst immer mehr ausgeglichen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, das ist nicht mein Weg als Wirtschaftsingenieur. Und habe dann das Hobby Kampfkunst, ich hatte damals Wing Chun dann gelernt, richtig als Beruf. Ja. Das war ein Lebenstraum von mir. Ich wollte eigentlich mal nach China, nach Japan und wollte dort authentisch lernen, ja, in den Ländern, wo diese Sachen entstanden sind. Und Bruce Lee war ein großes Vorbild und so weiter für viele Menschen, glaube ich, ja. Und dann war es aber so, dass ich entdeckt habe, dass in Deutschland als eine richtige Berufsausbildung zum Kampfkunstlehrer Wing Chun, WT kurz, so nannte sich das System wird. Und es war ein ganz feines, mit guter Ansteuerung versehenes Kampfkunstsystem, nicht so brachial, das mochte ich nicht. Sehr viel Körperarbeit, sehr viel Gefühl und Muskelarbeit und so. Und das hat mich fasziniert. Und es hat auch viele Ärzte und Physios fasziniert, die damals bei mir trainiert haben. Ja. Und so fing jetzt die Schmerztherapie an. Weil es war dann so, ich hatte dann, das war dann schon, wann war das? 85, 86, sowas ich kannte. Da habe ich die ersten Schulen zum Unterrichten eröffnet, hatte auch dann Lehrer ausgebildet und so weiter. Und dann kam es dazu, dass ich im Unterricht Leute hatten, die plötzlich erzählt haben, meine Schmerzen sind weniger und sie verstehen es nicht. Und das nimmt man ja erstmal nicht so wahr, weil ich hatte mit Schmerzen zu tun, aber anders. Ja? Ich wollte Leuten beibringen, in der Selbstverteidigung, sich dagegen zu wehren, dass ihnen jemand Schmerzen zufügt. Ja. Das war eigentlich mein Umgang mit Schmerzen. Und jetzt war es plötzlich so, dass da die Leute kamen und gesagt haben, meine Schmerzen sind besser, meine Rückenschmerzen sind weg, meine Schulter ist viel besser und ich wusste nicht, warum. Ja. Und das hat mich genervt, weil ich wollte immer auf alles eine Antwort haben, was ich da tue. Und ich habe dann meine Frau gefragt, die Ärztin ist die Petra, ne? Und ich habe Ärzte, die bei mir trainiert haben, gefragt. Und ich habe Physios gefragt. Und die Antwort war immer so in die Richtung, naja, das muss was mit der Bewegung zu tun haben. Aber das war mir viel zu indifferent. Das muss was mit der Bewegung zu tun haben. Ja, ich hatte Getriebe 12 Semester lang konstruiert. Da kommt es auf 100stel Millimeter an. Als Schweizer kannst du das nachvollziehen. Ja? Und dann sagt mir jemand, naja, das muss was mit der Bewegung zu tun haben. War mir viel zu wenig. Und damit begann das eigentlich.
Das heißt, die Wirkung war da. Das ist ja das Wichtigste, kann man sagen. Aber die Prinzipien dahinter, die Wirkprinzipien, die galt es zu erforschen.
Waren unklar.
Und du hast ja gesagt, von klein auf wolltest du alles immer optimieren. Und vielleicht erkennen sich da einige unserer Zuhörer auch, vielleicht bist du auch so ein ständiger Optimierer. Ich verbinde das auch immer wieder mit so Stress. Das kann ja auch, da kann man auch verkrampfen. Wie hast du das geschafft? Wie schaffst du das zu optimieren und dabei leicht und locker zu bleiben?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich bis heute eigentlich mich immer körperlich betätigt habe. Ja. Und zwar immer viel. Ja, also heute ist es so, ich trainiere täglich zwischen 3 bis 4 Stunden manchmal, über den Tag verteilt auch. Ja. Und das sind nicht nur die Übungen, die ich entwickelt habe, sondern auch auch normales Krafttraining und ich rechne auch meine Atemsachen dazu und meditieren und joggen gehen. Ja. Das alles zusammen nimmt groß Zeit mit sich oder kostet viel Zeit. Aber das ist eine Investition, die ist immer nur positiv, weil was passiert? Wir alle wissen, dass die Psyche einen Einfluss auf den Körper hat. Stress im Kopf ist angespannter Körper.
Ja.
Den wenigsten ist bewusst, dass es andersrum genauso funktioniert. Mhm. Das heißt, ich habe meinen Körper immer, ich habe ihn ausgepowert, ich habe gedehnt, ich habe mich bewegt und ich vermute, ja, man weiß es ja aus der Hirnforschung so ein bisschen, aber ich kenne mich da nicht so richtig gut aus, das ist ein anderes Fachgebiet, ja. Auf jeden Fall, was ich bei mir immer gespürt habe, wenn ich mich bewege, wenn ich mich gut bewege, tut mir das einfach gut.
Ja.
Und ich bin teilweise gestresst im Sinne von, man hat früher mal unterschieden, Distress und Eustress irgendwie, positiver und negativer. Mhm. Heute sagt man, das gäbe es nicht, aber ich glaube schon, dass es das gibt, weil ich erlebe Stress eigentlich als was Beflügelndes.
Mhm. Absolut.
Ich merke, ich komme in Action und das ist nicht so langweilig, da passiert was. Und ich glaube, so gleiche ich das aus, dass mir das nicht schadet. Also ich hoffe, dass es so ist.
Ja, total wichtig, ja, also, dass du wirklich profitieren kannst von diesem Wunsch der Optimierung, aber dabei auch locker und leicht bleibst und Freude daran hast. Und das hat gewirkt. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass unter den über 40-Jährigen in Deutschland dich 80% kennen. Du bist eine Marke geworden, du bist ein Name, der bekannt ist. Kannst du uns nochmal mitnehmen auf diesem Weg? Ich meine, irgendwann war das ja exponentiell, ne?
Ja,
also von der Wirkung, dann hast du
Wirkungsprinzipien entdeckt, aber
genau,
dann kannst du
eben auch mal weitergebildet
weil ich hatte zwar Bio im Abi oder in der Oberstufe zumindest, aber ich hatte ja nie irgendwie Physiotherapie Ausbildung gemacht oder Medizinstudie, habe ich alles nicht gemacht.
Ja. Ja.
Das heißt, ich hatte das Problem, ich wusste, dass ich helfen kann, dass die Übungen helfen und ich habe die auch damals schon, das dauert jetzt, das seit 37 Jahren läuft das jetzt, habe ich schon die ersten Systeme entwickelt für Schulter, die Übungen und so weiter und so fort. Aber ich wusste nicht, wie es innen drin aussieht. Das war für mich nicht eine Blackbox. Na klar wusste ich, es gibt Muskeln, es gibt Knochen, aber wie genau? Und vor allem für mich als Maschinenbauer, wenn wir ein Getriebe berechnen, da ist dann Durchmesser von einem Zahnrad und eine Achse mit einem Durchmesser und da gibt es Drehmomente und alles das. Aber ich hatte ja keine Ahnung, wie es innen drin aussieht. Und das habe ich mir alles drauf geschafft.
Ja.
Das habe ich mir drauf geschafft, aber sehr spezifisch. Ja?
Ja.
Also immer nur so, ich kenne mich in der Anatomie super gut aus, wenn sie was mit Schmerzen zu tun hat. Wenn sie nichts mit Schmerzen zu tun hat, dann kenne ich mich da nicht so gut aus.
Okay.
Also ganz, ganz gezielt.
Ganz spezifisch.
Ich weiß gar nicht so viel in diese Richtung, aber das, was ich weiß, habe ich das große Glück, bin ich sehr in die Tiefe. Und deswegen haben wir diese ungeheure Wirksamkeit, die sich ja viele gar nicht vorstellen können. Und das war dann so der nächste Schritt, gell? Ja. Und dann war lange, lange Entwicklung. Also das System, ich habe jetzt gerade eine neue Ausbildung konzipiert in diesen Übungen und da kam ich auch mal zu überlegen, wie das so entstanden ist. Und also ich auch nur aus dem Bauch raus, weil ich habe nie drüber Buch geführt, gell? Aber ich schätze, das sind Übungen dabei, die habe ich schon Faktor 50 optimiert.
Okay.
Also immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und vor allen Dingen nicht nur die Übungen an sich, das auch, aber auch die Kombination. Welche Übungen für welchen Schmerz? Und das war wieder auch so eine Herausforderung, wo ich was Neues schaffen wollte, weil sowas gab es nicht. Das gab es nicht. Ich habe das in der Sportmedizin, in der Sportwissenschaft habe ich es gesucht. Ja? Da gibt es zwar alles, was beschrieben wird mit Bewegungen so, aber der Zusammenhang, welche Bewegungen, welche Gelenkwinkel sind dafür verantwortlich, wenn die eingeschränkt sind, dass Schmerzen entstehen, all dieses Wissen, das habe ich selbst mir zusammenstellen müssen und ein System daraus entwickelt.
Total spannend. Das heißt, du bist in diesem Fachgebiet in die Tiefe gegangen.
Ja.
Ja, du hast gebohrt, bis du Wasser gefunden hast.
Ja.
Du hast viel gelesen, du hast dir Theorien und Wissen angeeignet und dann hast du aber noch was weiteres gemacht. Du hast ja neu verknüpft und neu gedacht.
Absolut.
Und da wollte ich nochmal, damit ja auch alle Zuhörer von irgendwie wie so von dem, was dich ausmacht, profitieren können, nachfragen. Einstein hat ja so berühmtermaßen gesagt, dummerweise hat er bei der Arbeit nie die guten Ideen, sondern die kamen dann unter der Dusche oder beim Spazierengehen.
Ja, 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 ja.
Wie ist es bei dir im Thema Kreativität? Ja, du schaffst jetzt gerade einen neuen Lehrgang, seit 8 Wochen bist du ständig dran. Wie kommst du an deine Innovationskraft, an deine Kreativität ran?
Durch die Übungen.
Ja.
Durch die Übungen. Weil, also, warum bekommt man beim Duschen und beim Spazierengehen Ideen? Ich glaube, weil der Körper entspannt und weil er runterfährt.
Ja.
Und diese Entspannung, das trainiere ich ja in diesen Übungen, aber nochmal um ein Vielfaches intensiver. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, ja, weil das ist oft so, ich lege mir oft, fällt mir jetzt gerade auf, es wird mir eben erst gerade so richtig bewusst, intuitiv, ohne darüber nachzudenken, liegt oft neben meiner Matte ein Block und ein Stift. Ja. Fällt mir jetzt erst auf. Ja. Weil ich schon gewohnt war, ich bin in der Übung drin, habe eine Idee, will sie nicht vergessen, muss aus der Übung raus. Ja. Und jetzt schreibe ich einfach direkt beim Üben mit.
Okay.
Aber das mache ich mir eben erst bewusst. Das war mir gar nicht so klar, bevor du gefragt hast.
Das heißt, diese 3-4 Stunden, wo du dich mit dir selbst beschäftigst, wo du deine Übungen machst, Kraftübungen, Jogging, Atemübungen, da kommen so die guten Ideen und dann machst du auch Notizen.
Kann ich so sagen.
Und dann hast du da diesen
morgens.
Transfer.
Und morgens. Also oft habe ich auch in der Nacht so Ideen, aber leider habe ich dann, ich grübel dann teilweise ohne Ende, aber ich komme nicht mehr drauf. Ja. Und aber morgens, die ich morgens noch habe, die werden morgens gleich dann aufgeschrieben.
Ja.
Also in der Nacht passiert da auch was. Wahrscheinlich durch das ganze Verarbeiten und so weiter und neu verknüpfen vor allen Dingen. Ja.
Also du hast dir viel Wissen angeeignet, dann hast du neu verknüpft, hast diese kreativen Momente und dann bist du noch einen Schritt weiter gegangen, weil du hast Systeme entwickelt.
Ja.
Du denkst ja sehr analytisch, das hast du gesagt.
Ja, durch mein Studium halt.
Durch dein Studium. Ja. Und du hast ein ganzes System entwickelt, zusammen mit deiner Frau, zum Thema Umgang mit Schmerzen. Jetzt, es gibt ja viele Menschen, die tolle Ideen haben.
Ja.
Und das Delta zwischen der Idee und der Umsetzung ist ja oft sehr groß.
Ja. Ja.
Was würdest du Menschen raten, damit die auch so in die Umsetzung kommen? Weil ich glaube,
Drei Tipps. Der erste Tipp ist tun.
Okay.
Der zweite Tipp ist tun.
Okay.
Und der dritte Tipp ist nochmal tun.
Ja.
Immer mehr tun. Ja. Und davon, also ich kann es bei mir nur sagen, dadurch, dass ich immer angewendet habe, ja. Also alles, was wir heute unterrichten mittlerweile, das ist natürlich eine Idee. Man hat immer Ideen, um dann das Tun zu verbessern. Aber wie du sagst, eine Idee ohne Tun ist eigentlich nichts wert, ja, weil es nicht umgesetzt wird. Ja. Und ich habe immer das, was ich gemacht habe, begeistert gemacht. Um ehrlich zu sein, ich könnte gar nichts machen, was mich nicht begeistert.
Ja.
Das würde mir ganz schwer fallen. Hatte ich auch teilweise im Studium Probleme mit, ja, wenn da so Vorlesungen waren, wo ich genau wusste, ist völlig überflüssig für meinen Alltag oder sowas oder für meinen Beruf. Da hatte ich immer ein Problem mit. Ja. Aber ich wollte immer anwenden, was ich mache. Und dieses Tun, ja, tun und sich selbst begeistern. Weil eins ist mir heute völlig klar und ist auch ein Teil des Erfolges, den Peter und ich haben. Wir sind völlig authentisch.
Ja.
Wir sind total begeistert von dem, was wir machen. Und wenn ich nicht jeden Morgen meine Übungen selber machen würde, dann würden nicht Millionen von Menschen die Übungen machen.
Ja.
Ja, weil ich glaube, nur weil ich sie selber mache, weil ich das ausstrahle, weil die mir das abnehmen, sind die auch begeistert.
Ja.
Ich zünde sie halt an durch meine eigene Begeisterung, durchs Tun.
Ja. Also ich sehe dich gerade vor mir im Studium, wie du dich fragst, wann ist das endlich praxisrelevant? Und dieselbe Erfahrung hatte ich auch. Ich habe ja Psychologie studiert und ich saß da in diesen großen Hörsälen in der Bibliothek völlig verzweifelt.
Echt, ja?
Okay. Ja, völlig verzweifelt, weil ich einfach den Zugang nicht gefunden habe zu einem Wissen, was mich eigentlich brennend interessiert. Es gibt nichts, was mich mehr interessiert als das Menschsein, wie wir ticken. Mhm. Und trotzdem war mir das nicht praxisnah genug.
Kann ich total gut nachvollziehen.
Ja. Ja. Du hast gesagt, du bist angezündet, du zündest andere an und ich spüre ja wirklich deine Inspiration, deine Lebenskraft. Du bist über 60 Jahre alt und hast
ein kleines bisschen
und hast diese Vitalität in dir.
Ja.
Du sagst ja, du machst Übungen 3 bis 4 Stunden. Vielleicht wäre es für den Zuhörer, also für mich wäre es total spannend, mal zu erfahren, also wann machst du das und was machst du wirklich genau? Also woher holst du deine Energie?
Also ich fange gleich morgens an. Und morgens gibt es ein paar Grundübungen, die ich erstmal mache, auch bevor ich meditiere.
Ja.
Andersrum ginge auch, aber ich will erstmal einen Körper clean haben.
Ja.
Ja, ich will erstmal den Körper so weit haben, dass der loslassen kann. Dann habe ich eine riesen Routine. Ja. Ich will jetzt nicht in Einzelne gehen, aber das läuft dann darüber, dass ich beim Zähneputzen stehe ich auf so einem Übungshilfsmittel von uns, dem sogenannten Knieretter, weil ich dann die Zeit, ich mache auch sehr viel Zeitmanagement, das mache ich auch, weil ich habe zu wenig Zeit und deswegen muss ich sie gut einteilen.
Ja.
Und deswegen sind mir die Übungen am liebsten, die ich mache, während ich was anderes tue, auch im Schlafen und so.
Ja.
Nein, jetzt bin ich von der Frage etwas weg.
Was ist dein Ablauf?
Ach so,
woher gewinnst du Energie?
Ja, also ich glaube vor allen Dingen von den Übungen, weil wir damit Handbremsen lösen.
Ja.
Das muss ich kurz erklären, weil die Handbremsen sind ganz einfach. Jedes Gelenk hat ja 2 Richtungen. Und wenn ich den Arm strecken will und hier gibt was nicht nach, dann ist es wie eine Handbremse. Ja. Die raubt Energie und schränkt die Bewegung ein. Und andersrum genauso. Und die Handbremsen haben wir um jedes Gelenk rum, weil so wie wir heute leben, benutzen wir nicht alle Winkel. Ja. Und dadurch kommt es zu Gegenspannungen. Und ich beobachte das oft bei älteren Menschen, ja, die so 70 aufwärts, 80 vielleicht, die dann Herzmittel nehmen, weil sie kommen nicht mehr die Treppe hoch. Wenn die ihre Übungen machen und plötzlich sind die Handbremsen gelöst, die sich 8 Jahrzehnte angesammelt haben, angespannt haben, ja, fliegen die plötzlich die Treppe hoch und das Herzmittel stellt sich raus als eigentlich gar nicht verantwortlich dafür, dass da irgendwas dem Herzen fehlt, sondern einfach die Handbremsen waren angezogen. Ja. Und ich glaube, das ist eine große Quelle für die Energie, die ich habe. Und die andere ist die Begeisterung, glaube ich. Ja. Also ich glaube, also wenn ich nicht begeistert wäre, also bestimmt 3-mal am Tag zucke ich so zusammen für mich und denke mir, warum haben Peter und ich das eigentlich entwickelt? Ja? Was ein Wahnsinn eigentlich. 3-mal nach oben, Dankeschön. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist alles sehr energiespendend. So kann ich es mir nur erklären.
Und Begeisterung, also Inspiration, kommt ja von dem lateinischen Wort inspirare, einatmen. Und ich weiß, dass du ja auch Atemtechniken praktizierst.
Ja, ja, ich habe vorher schon praktiziert, dann habe ich dann auch deine gelernt. Das Sky-Breathing mache ich ja, seitdem ich es gelernt habe, jeden Tag. Tag. 2 Tage habe ich versäumt, habe ich es am nächsten Tag doppelt gemacht und nachgeholt. Weil ich bin halt ein Typ, ich will es 100% machen. Ja? Ich möchte nicht so Lücken irgendwie lassen. Ich möchte es dann voll nutzen. Und da passiert auch jede Menge. Es war eine super gute Ergänzung, muss ich sagen. Ja. Ich hätte mir es vorher nicht so vorgestellt. Ich dachte eigentlich, so die körperlichen Übungen machen viel mehr. Aber das Atmen ist schon nochmal ein Juwel, das ich da jetzt zusätzlich auch nutze, was bestimmt auch damit zu tun hat.
Ja. Jetzt hast du uns durchgeführt durch diese verschiedenen Lebensstationen. Judo mit 9 und dann Autowerkstatt, Kampfkunst. Und von außen betrachtet sieht es dann so linear aus, ne? Und dann irgendwie exponentiell und es geht nur nach oben. Aber wir alle haben ja Niederlagen, wir haben Situationen, an denen wir zu kämpfen haben. Und mein Vater, dem ich sehr dankbar bin, hat mir vieles beigebracht. Unter anderem hat mir immer gesagt, Christoph, du darfst immer hinfallen. Mhm. Wichtig ist, dass du aufstehst. Und was war für dich vielleicht so die schwerste Niederlage oder die schwerste Zeit oder der schwerste Rückschlag auf deinem beruflichen Weg? Und also, wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich überlege jetzt gerade, also Rückschlag habe ich so gar nicht präsent im Grunde genommen. Aber wenn du fragst nach einer Schwierigkeit, die ich meistern musste, da gab es ein Riesenthema. Ja. Und das Riesenthema war, wenn man sein Leben lang Kampfkunst gemacht hat, das ist eine Welt für sich, sehr stark die Hierarchie dort drin. Ja. Wenn jemand in der Ausbildung höher ist, dann wird da nicht mehr dran gezweifelt. Also ich beispielsweise dieses WT, dieses Wing Chun, das habe ich 22 Jahre gelernt und habe 22 Jahre mich da verbessert. Habe da auch den 5. Meistergrad, das ist vergleichbar mit dem 5. Dan, diesem schwarzen Gürtel bei anderen Systemen. Und wenn man als so ein Mensch, der Tausende von Menschen unterrichtet hat, dann praktisch in ein therapeutisches Umfeld kommt, wo ganz andere Gesetze gelten, dann rennt man erstmal gegen die Wand.
Okay.
Ja, weil ich war gewohnt, da ist eine Gruppe, die will was von mir lernen. Ich sage dir, mach das und das. Da wird nicht gefragt, da wird einfach gemacht.
Ja.
Ja, und plötzlich war ich in der Welt, wo ich gesagt habe, mach das und das. Ja, wieso denn?
Ja.
Da war ich überhaupt nicht drauf eingerichtet. Da war ich gar nicht drauf eingerichtet, gell? Und das war ein Prozess. Das war nie was Negatives, habe ich nie als negativ empfunden. Aber da musste ich sehr, sehr viel lernen. Und ich fand es toll. Ich weiß heute noch, einer unserer Ausbilder, der die Schmerztherapie bei mir gelernt hat, ein Physiotherapeut aus Hamburg oben, der kam irgendwann, hat er gesagt in so einer großen Runde, Roland, jetzt bist du langsam auch ein Therapeut.
Okay.
Aber das war schon einige Jahre, nachdem ich angefangen hatte zu unterrichten. Gell? Ja. Und die haben mir dann so im Nachhinein gesagt, Roland, wie du früher drauf warst, ja, normalerweise, wenn das System, wenn die Schmerztherapie nicht so gut funktionieren würde, ja, und deine Übungen, dann wären wir schon längst wieder weg.
Ja,
weil du hast da einen Ton drauf gehabt. Und ich fand das gar nicht schlimm. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt mach dir bitte das. Ich habe sogar bitte gesagt, ne? Ja. Aber ich habe da nicht drüber diskutiert, weil das war in meiner Welt überhaupt
war
nicht
ganz
üblich.
Ganz normal. Das heißt, deine Art zu führen hat sich stark verändert, ne?
Also absolut.
Von so mehr so Command and Control.
Also ich bin froh, beides zu haben.
Ja.
Ich bin froh, beides zu haben, weil ich bin immer noch der Kampfkünstler.
Ja.
Ja, wenn ich Herausforderungen zu bewältigen habe, dann stemme ich die, wenn ich es kann. Ich hoffe, dass keine kommen, die ich nicht stemmen kann. Ja? Aber es heißt ja eigentlich, dass die Probleme, die kommen, dafür da sind, dass man sie löst und dass es keine gibt, die man nicht bewältigen könnte. Und, aber das war schon, also ich habe jetzt beides. Ja? Ja. Wenn es darauf ankommt, bin ich bestimmt.
Ja.
Und wenn ich mit Ärzten, Therapeuten und so weiter kommuniziere, bin ich ganz anders.
Jetzt leitest du ja viele Millionen Menschen an, bist dort quasi Führungskraft, leitest sie an, ihre Übungen zu machen. Du leitest auch ein Unternehmen, ne? Ihr habt ja mittlerweile 160 Mitarbeiter.
Ja, aber da muss ich, weil der Unternehmer, der bin ich nicht so.
Ah, okay.
Ne? Also ich bin inhaltlich total der Unternehmer. Ja. Ich motiviere auch sämtliche Leute, die bei uns mitarbeiten. Ja? Aber das läuft alles inhaltlich eigentlich. Weil die Motivation, die ich da in das Unternehmen reingeben kann, das ist die, dass wir wirklich ein Ziel haben. Wir haben das Ziel, die Schmerzfreiheit zu verbreiten, so sehr, wie das geht.
Ja.
Womöglich über die ganze Welt. Da habe ich richtig Lust drauf. Ja?
Ja.
Und wir sind auch gut dabei. Und das geht auch immer weiter vorwärts. Aber so dieser rein unternehmerische Erfolg, ja, der kam eigentlich dadurch zustande, dass ich das große, große Glück habe, dass unser älterer Sohn, der hat studiert, Management, internationales Management, und war da dabei, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Alter das war, 23, so was sie kannte. Und dann hat er gesagt, Papa, Mama, ich glaube, ich helfe euch, weil ich kann es nicht mit ansehen. Da gehen bei euch Leute in die Praxis, die haben Krücken und rauskommen sie ohne Krücken.
Ja.
Und das ist zwar toll, dass wir den Patienten helfen, aber das wissen viel zu wenige. Ja. Das ist viel zu wenig bekannt.
Ja.
Und dann hat er erst, wir hatten einen, weil er war ja super jung, ja, und wir hatten damals, hatten wir, glaube ich, 5 Mitarbeiter, als er anfing. Und wir hatten einen Geschäftsführer, einen sehr gestandenen, von dem hatte sich so die Grundausbildung abgeholt sozusagen, die Praxis, welches Studium bereitet darauf vor?
Ja.
Leider gibt es da, glaube ich, meines Wissens nur sehr wenige, die da wirklich darauf vorbereiten. Und dann verstarb aber der Geschäftsführer leider sehr plötzlich, innerhalb sehr kurzer Zeit. Und dann war er alleingestellt und hatte mittlerweile, waren das auch so, wenn ich es richtig erinnere, 80, 90 Mitarbeiter schon damals oder 70, bin ich nicht immer ganz sicher. Auf jeden Fall schon eine Riesenverantwortung.
Ja.
Und er hatte dann 2015 die Idee, weil du vorhin gesprochen hast von dem steilen Anstieg, hatte er die Idee, diese Übungen for free ins Internet zu stellen, auf YouTube.
Ja.
Ich war da erstmal unsicher, weil ich wusste auch nicht, ob die Leute es dann verstehen, was sie machen sollen und so. Aber ich habe ja immer Face-to-Face unterrichtet eigentlich vorher, gell? Nie so über die sozialen Medien. Und, aber klar, die junge Generation hatte viel mehr mit zu tun. Und im Nachhinein betrachtet war das ein richtiger Befreiungsschlag, ja? Weil wir haben tolle Sachen entwickelt, es funktioniert, aber die Bekanntheit war nicht besonders groß über unseren Kreis hinaus.
Ja.
Ja? Aber dann ist etwas passiert, das kann man ja heute sich noch anschauen letztendlich, ja? Dass Leute, Menschen mit Schmerzen, diese Übungen gemacht haben, weil die kamen halt leicht ran, keine Schranken, die konnten auf YouTube gehen, anklicken, nichts bezahlen, einfach die Übungen machen. Ja, und dann ging es richtig schnell. Also binnen weniger Jahre hat es richtige Ausmaße angenommen und bis wir heute jetzt auch gut auf die 2 Millionen zugehen. Ja? Weil die Leute eben durch das Üben gemerkt haben, ich habe Schmerzen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich bin vielleicht schon länger in Behandlung, es hilft alles nichts, die Medikamente helfen auch nicht. Abgesehen davon möchte ich auch nicht die ganzen Nebenwirkungen haben mit Magen und sonst was. Ja? Oder schweben, haben eben die Leute gesagt, ich schwebe den ganzen Tag in die Schabarett, ich mag das nicht mehr. Ja? Und haben stattdessen die Übungen probiert.
Ja.
Und viele waren sehr erstaunt, fast überrascht, dass da wirklich eine Wirkung war. Und das ist genau das, was uns auch so unglaublich wichtig ist, heute in die Welt zu tragen, dass man mit einfachen Übungen, die nicht kompliziert sind, größer, aber sie müssen halt auf eine spezielle Art und Weise bei speziellen Problemen immer die richtigen gemacht werden, um die Wirkung zu haben.
Ja.
Dieses System halt anwenden. Ja. Ja. Und dann haben die gemerkt, ach du Schreck, ich habe Arthrose. Ich dachte, der Schmerz, der wäre wegen der Arthrose, aber ich habe immer noch die Arthrose und der Schmerz ist weg, weil ich Übungen mache. Ja. Und so ging das halt zu 100, zu 100.000.
Ja.
Und wir haben ja mittlerweile, glaube ich, 250 Millionen Klicks auf unserem Kanal.
Wahnsinn.
Eine 250 Millionen, ja. Weil
oder alle auf Deutsch, ne? Enorm.
Nur auf Deutsch, ja.
Ja.
Aber wir wollen jetzt auch langsam aufs Englische gehen, weil die ganze Welt muss es ja erfahren eigentlich.
Ja. Herausforderungen. etliche der Zuhörer auf diesem Kanal sind auch Führungskräfte und haben, glaube ich, in ihrem Leben eine große Herausforderung zu meistern, das ist das Private mit dem Beruflichen zu verbinden.
Ja.
Du hast gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden, egal wie gut wir uns organisieren. Und das hast du ja sehr elegant gelöst. Du arbeitest mit deiner Frau, mit der Petra.
Ich würde gar nicht sagen, ich arbeite, weil ich habe das große Glück und das ist wirklich eine Gnade, dessen bin ich mir bewusst. Ja. Ich unterscheide nicht wirklich zwischen Arbeit und Privat. Das ist für mich ein Ding, weil wir wollen das nach vorne bringen und es ist auch sehr schön für unsere Beziehung, das gemeinsam zu machen. Ja. Dadurch gibt es immer Gesprächsthema, es gibt immer Herausforderungen, es wird nie langweilig. Ja. Und ja, wir machen das so und ich könnte gar nicht unterscheiden, wann ist ein Gespräch jetzt privat und wann ist es irgendwie geschäftlich, weil es diese Trennlinie gar nicht so gibt bei uns.
Ja. Das würde natürlich dafür sprechen, dass es wirklich eine Berufung ist, ne? Dass du eben
das Gefühl ganz hast, klar
du tust das, was du liebst
ja.
und dann gibt es diese Trennschärfe nicht.
Ja. Ich glaube auch, das war irgendwie so vorgesehen.
Ja.
Ja? Ja. Weil ich, wenn man sich überlegt, die Inhalte, also das Ganze, gerade das Übungssystem, könnte ich gar niemals entwickelt haben, wenn ich mich mein Leben lang nicht bewegt hätte.
Ja.
Ja? Weil ich hätte ja gar kein Gefühl für das, was ich da tue. Das Studium, das Maschinenbaustudium, hat mir halt Einblick gebracht in diese ganze Mechanik. Und es gibt ja auch eine Biomechanik. Ja, das habe ich ja übertragen darauf. Mhm. Petras Wissen als Ärztin erstmal, dass sie halt ausgebildet ist, dass sie studierte Ärztin ist und sich dann auf Ernährungsmedizin spezialisiert hat. Das sind die Faktoren, die einfach notwendig waren, um das Ganze in Kombination kreieren, erschaffen zu können und ausbauen zu können.
Und euch gemeinsam zu sehen und zu erleben, wir waren ja in Indien gemeinsam, das ist eine wahre Freude.
Dankeschön.
Was ist da, würdest du sagen, ein Ausflug jetzt ganz ins Private, was würdest du sagen, ist the secret of success für eure Beziehung, dass ihr das, weil wenn man immer zusammen arbeitet und unter einem Dach lebt, das hat ja auch Spannungspotenziale.
Ja,
was würdest du sagen, war hier entscheidend, dass ihr so lange so gut zusammenlebt?
Also ich glaube, weil ich ohne Petra das nicht hätte erschaffen können, und Petra ohne mich, das, was sie gemacht hat, auch nicht.
Ja.
Ja? Also das hat einfach gepasst. Und klar, wenn man, es könnte ja auch so sein, dass wenn man dauernd alles zusammen macht, dass einem das unheimlich auf den Keks geht. Mhm. Ja? Aber jetzt zum Beispiel ist es auch so, ich kümmere mich ja um andere Sachen als Petra. Petra hatte ja auch noch die Praxis zu führen, also das Gesundheitszentrum in Bad Homburg, was ja so die Zentrale im Grunde genommen ist für das Ganze, was wir da entwickelt haben. Und da halte ich mich eigentlich raus. Ich mache die ganzen Videos und Bücher schreiben wir zusammen. Also da, ich würde sagen, da ist so ein Mix,
ja.
Da ist so ein Mix, ja, der keine Langeweile aufkommen lässt. Klar, da gibt es erhitzte Diskussionen, gerade am Anfang, ja. Ich als Nicht-Arzt gehe in die Domäne meiner Ehefrau als Ärztin und kann mit Schmerzen der Patienten besser umgehen, als sie das gelernt hat, da war schon Potenzial. Ja, für, aber das war nie irgendwie schlimm. Es war halt erhitzt teilweise. Ja. Oder auch, du gehst, das ist mein Hoheitsbereich, bleib mal draußen und so, bis ich das alles angenähert hatte. Aber nein, das war alles immer positiv, Gott sei Dank.
Wenn du jemandem, Roland, einen Rat geben würdest, der ganz am Anfang steht oder der eben noch nicht so viel seines Wesenskerns von dem, was ihn vielleicht ausmacht, ausdrücken konnte in seiner Karriere, was würdest du sagen, war entscheidend für den Erfolg. Was würdest du raten?
Ich würde immer raten, nur Dinge zu tun, die man super gerne tut, bis hin zu, von dem man begeistert ist. Ja, ich würde nichts tun, ich würde niemals tun, etwas wegen Geld beispielsweise.
Ja,
weil viele wählen ja einen Beruf aufgrund der Einkommensmöglichkeiten, die sie dann haben, halte ich für völlig verkehrt, weil ich glaube, egal was, wenn man etwas sehr gerne tut, wenn man begeistert davon ist, ja, dann kann man auch aus dem normalsten Ding, was vielleicht schon 100.000 andere gemacht haben, trotzdem was super Tolles machen, weil man sich halt reinarbeitet, weil man in die Tiefe geht, wie du vorhin so schon gesagt hast. Und das würde ich empfehlen. Also ich würde niemals selbst, ich könnte es gar nicht. Ich könnte es gar nicht, dass ich mich mit irgendwas beschäftige, was mich nicht total begeistert, fordert, wo ich denke, wo kann ich basteln, was kann man noch machen, also wie soll ich denn das beschreiben? Ist es nachvollziehbar, was ich sage?
Ich kann es nachvollziehen. Also nur da deine Energie reinzugeben, wo du wirklich merkst, das bin ich, das erfüllt mich mit Leben.
Ja,
ne? Ist das vielleicht dein Lebensmotto oder was würdest du sagen, ist dein Lebensmotto?
Boah, mein Leben, also so ein Motto ausformuliert, könnte ich jetzt nicht sagen, ja. Aber was ich feststelle, da habe ich am Anfang schon mal kurz, kam ich schon mal drauf, das ist wirklich dieses, ich will verbessern, ich will permanent verbessern. Mhm. Mich selbst, meinen Zustand, meine Gesundheit, die Schmerztherapie, die Übungen, mein Verhältnis zu anderen Menschen, zu Petra, der Umgang insgesamt, das geht auch in die spirituelle Richtung rein, da habe ich einen richtigen Anspruch. Und da kann man auch viel drüber reden, man muss es tun.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Motto von mir. Ich will das, was ich mache, bestmöglich machen.
Ja.
Es kann passieren, dass ich in diesem Machen auf etwas anderes stoße, was diesen Job, um den es da geht, diese Aufgabe noch besser erfüllt.
Ja.
Dann habe ich ein Problem mit dem, was es nicht so gut erfüllt und gehe gleich zu dem anderen. Ich will, keine Ahnung, man muss es so sagen, ich will immer weiter verbessern.
Klasse. Vielen, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, du hast uns wirklich auf deiner Reise mitgenommen. Ich kann mich wirklich sehr gut vorstellen. Ich habe es mir vorgestellt, wie du da auf deiner, mit 9 Jahren, deine ersten Judo...
Ich war mal Hessenmeister.
Du warst Hessenmeister?
Ja, da war ich 12 oder 13 oder so.
Da fällt mir übrigens ein, meine erste Sportart war tatsächlich auch Judo.
Auch Judo.
Allerdings...
Ich eine Sache zum Judo sagen, ja? Weil vorhin klang das so ein bisschen, Judo war der Anfang, dann wurde es immer besser.
Ja.
Aus heutiger Sicht muss ich das anders sehen. Also ich halte heute das Judo durch dieses Ziehen und Greifen, weil ich weiß, da ganz viele Muskeln faszinieren mittlerweile. Und ich würde allen Eltern eigentlich empfehlen, gerade bei kleinen Kindern, auch bei Mädchen vor allen Dingen, dass sie lernen, sich anzufassen, angefasst zu werden, nicht in Schockstarre geraten, wenn mal irgendwie jemand was Böses von denen möchte. Ja? Judo machen.
Ja.
Judo machen, rumbalgen lassen, da wird nicht geschlagen, nicht getreten, das ist sehr soft. Also ich will auch wieder damit anfangen, ich habe es vor. Ja, weil ich sehen will, was mit meinem Körper passiert, wenn ich so auf diese fasziale Ebene mit diesem Training nochmal gehe. Das ist wieder so eine Verbesserung, die ich im Kopf habe.
Genau, und nach vorne gehen, das ist auch meine Abschlussfrage. Was sind deine Ziele, die du noch hast oder deine innigsten Wünsche, was du dir in deinem Leben noch wünschst? Oder
das
was
ist ganz klar. Ja. Das ist ganz klar. Und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich werde alles dafür tun. Wir möchten wirklich das Bewusstsein dafür, dass es die Möglichkeit gibt, sich bei Schmerzen selbst helfen zu können, über die ganze Welt verbreiten. Überall hin, auch in Sprachen, die ich noch nie, von denen ich gar nicht weiß, dass es die gibt, überall hin. Das ist die Lebensaufgabe eigentlich. Und wir sind gut dabei und ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahrzehnte Zeit, das umzusetzen. Und das werden wir tun. Das ist mein Wunsch, das ist mein Traum.
Und ich habe keinen Zweifel, dass du das und dass ihr das schaffen werdet. Herzlichen Dank für ein großartiges, ein spannendes, ein inspirierendes Gespräch, was man in Zukunft weiter verbessern kann. Ich habe gelernt, man soll immer weiter verbessern. Und wenn ihr weiter mit Roland im Kontakt bleiben möchtet und vielleicht am Thema Schmerztherapie dran seid, dann könnt ihr euch gerne hier, wir haben es eingeblendet, auf seinem YouTube-Kanal anmelden. Und ihr seid da Teil einer großen... Und
nicht nur anmelden, bitte die Übungen machen. Das ist so wichtig. Und da fäll ich, glaube ich, rein. Bitte die Übungen unbedingt probieren. Ihr werdet es nicht glauben, was da alles passiert im Positiven. Wirklich, ich kann es versprechen.
Und ich kann es bestätigen. Große Klasse. Ich mache diese Übungen mittlerweile auch mal täglich. Ne? Und finde insbesondere die Tatsache, dass man da sehr lang in die Streckung geht, eine großartige Veränderung meines täglichen Programmes. Und wenn ihr euch hier zu Hause gefühlt habt und wenn ihr weiter auf dem Kanal bleiben wollt beim Learning for Leaders, herzlich willkommen, könnt ihr hier auch anmelden und wir bleiben im Kontakt. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch von mir.